Rainer, lies mal vor. Kapitel 16. Das Frühstück. Teil 2. Alle Zuhörer fuhren in die Höhe, so sehr hatte sie Morcerfs Erzählung erregt. Albert selbst konnte sich einer ungestümen Bewegung nicht erwehren. Man hatte weder einen Wagen auf der Straße noch Tritte im Vorzimmer gehört. Selbst die Tür hatte sich geräuschlos geöffnet. Der Graf erschien auf der Schwelle mit der größten Einfachheit gekleidet, aber auch der anspruchsvollste Gesellschaftslöwe hatte an seiner Toilette nichts zu tadeln gefunden. Alles war vom feinsten Geschmack und aufs Eleganteste gearbeitet. Er schien kaum 35 Jahre alt zu sein, und allen Anwesenden fiel beim ersten Blick die große Ähnlichkeit mit dem von Debray entworfenen Porträt auf. Der Graf trat lächelnd mitten in den Saal und ging auf Albert zu, der ihm mit zuvorkommendem Eifer die Hand reichte. »Die Pünktlichkeit«, sagte Monte Cristo, »ist die Höflichkeit der Könige, wie eine ihrer Fürsten behauptet hat. Doch sie ist nicht immer die der Reisenden, trotz ihrem besten Willen. Ich hoffe indessen, mein lieber Vicomte, Sie werden zugunsten meines guten Willens die paar Sekunden entschuldigen, die ich zu spät erscheine. 500 Meilen macht man nicht, ohne auf Hindernisse zu stoßen, besonders in Frankreich, wo es, wie mir scheint, verboten ist, die Postillone durchzuprügeln.« »Herr Graf«, erwiderte Albert, »ich war eben damit beschäftigt, Ihren Besuch einigen meiner Freunde anzukündigen, die ich aus Veranlassung Ihrer Zusage eingeladen und nun Ihnen vorzustellen die Ehre habe. Es sind dies der Herr Graf von Château Renaud, dessen Adel bis zu den 12 Pairs hinaufsteigt und dessen Ahnen an der Tafelrunde gesessen haben. Herr Lucien Debray, Privatsekretär des Ministers des Inneren. Herr Beauchamp, ein furchtbarer Journalist, der Schrecken der französischen Regierung, von dem Sie jedoch vielleicht trotz seiner nationalen Berühmtheit in Italien niemals etwas gehört haben, weil seine Zeitung wegen ihrer freien Haltung in Italien nicht zugelassen wird. Ferner Herr Maximilien Morel, Kapitän bei den Spahis.« Bei diesem Namen machte der Graf, der bis dahin höflich, aber mit echt englischer Kälte und Unempfindlichkeit gegrüßt hatte, einen Schritt vorwärts, und ein leichter, rötlicher Ton zog wie ein Blitz über seine bleichen Wangen hin. »Der Herr trägt die Uniform der neuen französischen Sieger«, sagte er. »Es ist eine schöne Uniform.« Man hätte schwer sagen können, was die Stimme des Grafen so tief ertönen ließ, was den unwillkürlichen Glanz in sein Auge lockte, das so schön, so ruhig, so durchsichtig war, wenn er nicht irgendeinen Grund hatte, es zu verschleiern. »Sie haben unsere Afrikaner nie gesehen?« sagte Albert. »Nie«, erwiderte der Graf, der nun wieder vollkommen seiner Herr geworden war. »Wohl, unter dieser Uniform schlägt eins der bravsten und edelsten Herzen des Heeres.« »Oh, Herr Vicomte«, unterbrach ihn Morel. »Lassen Sie mich sprechen, Kapitän. Wir haben soeben von diesem Herrn einen so edelmütigen Zug erfahren«, fuhr Albert fort, »dass ich mir, obgleich ich ihn heute zum ersten Mal sehe, die Gunst erbitte, ihn als meinen Freund vorstellen zu dürfen.« Bei diesen Worten konnte man beim Grafen abermals den seltsamen Blick und das leichte Zittern des Augenlides wahrnehmen, wodurch sich bei ihm eine gewisse innere Bewegung kundgab. »Ah, der Herr hat ein edles Herz. Desto besser«, sagte er. Dieser mehr dem eigenen Gedanken als dem, was Albert gesagt hatte, entsprechende Ausruf überraschte alle, besonders Morel, der Monte Cristo ganz erstaunt anschaute. Aber der Ton war zu gleicher Zeit so sanft und weich, dass man sich, so seltsam auch der Ausruf erscheinen musste, unmöglich darüber ärgern konnte. »Woran sollte er denn zweifeln?« sagte Beauchamp leise zu Château Renaud. »In der Tat«, versetzte Château Renaud ebenso, der mit seiner Welterfahrenheit und der Schärfe seines aristokratischen Blickes alles bei Monte Cristo durchdrungen hatte, was bei ihm zu durchdringen war. »In der Tat, Albert hat uns nicht getäuscht. Dieser Graf ist eine seltsame Person. Was sagen Sie dazu, Morel?«
»Meiner treu«, sagte Morel. »Er hat ein offenes Auge und eine sympathische Stimme. Und er gefällt mir, trotz der sonderbaren Bemerkung, die er soeben über mich gemacht hat.« »Meine Herren«, sagte Albert, Germain meldet mir, dass aufgetragen ist. Mein lieber Graf, erlauben Sie mir, Ihnen den Weg zu zeigen. Man ging schweigend in den Speisesaal. Meine Herren, sagte der Graf, nachdem er sich gesetzt hatte, erlauben Sie mir ein Geständnis, das zur Entschuldigung für jede Ungeschicklichkeit dienen soll, die ich begehen durfte. Ich bin fremd, und zwar dergestalt fremd, dass ich zum ersten Mal nach Paris komme. Das französische Leben ist mir folglich unbekannt, und ich habe bis jetzt nur ein orientalisches Leben geführt, das den guten Pariser Traditionen am allerwenigsten entspricht. Ich bitte Sie also, mich zu entschuldigen, wenn Sie an mir etwas zu Türkisches, zu Neapolitanisches oder zu Arabisches finden. So, nun lassen Sie uns aber frühstücken, meine Herren.
Wie er das alles sagt, murmelte Beauchamp. Er ist entschieden ein vornehmer Herr.
Ein vornehmer Herr aus fremdem Land, flüsterte Debray.
Ein vornehmer Herr in allen Ländern, sagte Chateau Renaud.
Der Graf war, wie man sich erinnern wird, ein mäßiger Esser. Albert befürchtete, das Pariser Leben könnte dem Gast schon zu Anfang an durch seine materiellste, aber zugleich notwendigste Seite missfallen, und sagte daher zu ihm:
Mein lieber Graf, ich fürchte, die Küche der Rue de Elder wird Ihnen nicht so sehr munden als die der Piazza di Spagna. Ich hätte Ihren Geschmack zu Rate ziehen und Ihnen einige Gerichte nach Ihrer Fantasie bereiten lassen sollen.
Wenn Sie mich näher kennten, antwortete der Graf lächelnd, so würden Sie sich deswegen nicht die geringsten Sorgen bei einem Reisenden machen, der abwechselnd von Macaroni in Neapel, von Polenta in Mailand, von Olla Podrida in Valencia, von Pilau in Konstantinopel, von Karik in Indien und von Schwalbennestern in China gelebt hat. Es gibt keine Küche für einen Kosmopoliten, wie ich bin. Ich esse von allem und überall. Nur esse ich wenig. Und heute, wo Sie mir meine Nüchternheit zum Vorwurf machen, habe ich gerade Appetit, denn seit gestern Morgen ist nichts über meine Lippen gekommen.
»Wie, seit gestern Morgen?« riefen die Gäste. »Sie haben seit 24 Stunden nichts mehr gegessen?«
»Nein«, erwiderte Monte Cristo. »Ich war genötigt, von der Straße abzugehen und in der Gegend von Nîmes Erkundigungen einzuziehen. Dadurch verspätete ich mich etwas und dann wollte ich nicht mehr anhalten.«
»Und Sie speisten in Ihrem Wagen?« fragte Morcerf.
»Nein, ich schlief, wie mir dies begegnet, wenn ich mich langweile, ohne den Mut zu haben, mich zu zerstreuen, oder wenn mich hungert, ohne dass ich Lust habe zu essen.«
»Sie können also dem Schlaf befehlen?«
»So ungefähr.«
»Besitzen Sie ein Rezept hierzu?«
»Ein untrügliches.«
»Das wäre gut für uns Afrikaner, die wir nicht immer zu essen und selten zu trinken haben«, bemerkte Morel.
»Ja«, erwiderte Monte Cristo, »doch so vortrefflich mein Rezept für die Menschen ist wie ich, der ein ausnahmsweises Leben führt, so gefährlich wäre es für eine ganze Armee, die nicht mehr erwachen würde, wenn man ihrer bedürfte.«
»Darf man wissen, worin dieses Rezept besteht?« fragte Debray.
»Oh, mein Gott, ja. Ich mache kein Geheimnis daraus. Es ist eine Mischung von vortrefflichem Opium, das ich selbst in Kanton geholt habe, um es rein zu besitzen, und vom besten Haschisch, den man im Orient, das heißt zwischen dem Tigris und Euphrat, findet. Man mengt diese beiden Ingredienzen zu gleichen Teilen und macht daraus eine Art von Pillen, die man im Augenblick des Bedürfnisses verschluckt. 10 Minuten nachher tritt die Wirkung ein. Fragen Sie den Baron Franz de Pigné. Ich glaube, er hat eines Tages davon gekostet.«
»Ja«, versetzte Morcerf. »Er erzählte mir davon, und er bewahrt eine sehr angenehme Erinnerung an diesen Genuss.«
»Sie führen also diese Droge stets bei sich?« fragte Beauchamp, der in seiner Eigenschaft als Journalist sehr ungläubig war.
»Beständig«, antwortete Monte Cristo. »Wäre es unbescheiden, wenn ich Sie bitte, diese Pillen sehen zu dürfen?« fuhr Beauchamp fort, in der Hoffnung, den Fremden auf einer Blöße zu ertappen.
»Nein, nein, mein Herr«, erwiderte der Graf, und er zog aus seiner Tasche eine wundervolle Bonbonniere, die aus einem einzigen Smaragd gearbeitet und mit einer Schraube verschlossen war, und die, wenn man sie aufschraubte, ein Kügelchen von grünlicher Farbe und von der Größe einer Erbse durchließ. Dieses Kügelchen hatte einen scharfen, durchdringenden Geruch, Es waren 4 oder 5 ähnliche in dem Smaragd, der ungefähr ein Dutzend fassen mochte. Die Bonbonniere machte die Runde um die Tafel, doch die Gäste ließen sie mehr umhergehen, um den prachtvollen Smaragd zu bewundern, als um die Pillen zu beriechen. »Und diese Speise bereitet Ihnen Ihr Koch?« fragte Bonchon. »Nein«, erwiderte Monte Cristo. »Ich überlasse meine reellen Genüsse nicht der Willkür unwürdiger Hände. Ich bin ein ziemlich guter Chemiker und bereite meine Pillen selbst.« »Das ist ein bewunderungswürdiger Smaragd. Es ist der größte, den ich je gesehen habe, obgleich meine Mutter als Familienwertstücke verschiedene, ziemlich merkwürdige Juwelen besitzt«, sagte Chateau Renaud. »Ich hatte 3 gleiche«, versetzte Monte Cristo. »Den einen gab ich dem Großsultan, der ihn in seinem Säbel fassen ließ, den anderen unserem heiligen Vater, dem Papst, auf dessen Geheiß er auf seine Tiara als Gegenstück zu einem ähnlichen, aber doch minder schönen Smaragd, einer Gabe Napoleons an seinen Vorgänger Pius VII., eingesetzt wurde. Den dritten behielt ich für mich. Ich ließ ihn aushöhlen, was ihm ungefähr die Hälfte seines Wertes genommen, aber für den Gebrauch, zu dem ich ihn bestimmte, bequemer gemacht hat.« Alle schauten Monte Cristo erstaunt an. Er sprach mit so viel Einfachheit, dass er offenbar die Wahrheit sagte oder verrückt sein musste. Beim Anblick des Smaragds in seinen Händen aber neigte man natürlich zu der ersten Vermutung. »Und was haben Ihnen diese beiden Herrscher dagegen gegeben?« fragte Debray. »Der Großherr die Freiheit meiner Frau«, antwortete der Graf, »unser heiliger Vater der Papst das Leben meines Mannes. So war ich einmal in meinem Dasein so mächtig, als hätte mich Gott auf den Stufen eines Thrones geboren werden lassen.« »Es ist Peppino, den Sie befreit haben, nicht wahr?« rief Morcerf. »Für ihn haben Sie Ihr Begnadigungsrecht angewendet.« »Vielleicht«, antwortete Monte Cristo lächelnd. »Herr Graf, Sie machen sich keinen Begriff, welches Vergnügen es mir bereitet, Sie so sprechen zu hören«, sagte Morcerf. »Ich hatte Sie zum Voraus meinen Freunden als einen fabelhaften Mann, als einen Zauberer aus 1001 Nacht, als einen Hexenmeister angekündigt. Doch die Pariser sind so paradoxe Leute, dass sie die unbestreitbarsten Wahrheiten für Launen der Einbildungskraft halten, wenn diese Wahrheiten nicht ihrer täglichen Existenz in Erscheinung treten. Nehmen Sie zum Beispiel hier Debray, der alle Tage liest, und Bonchon, der täglich druckt, dass man auf dem Boulevard ein verspätetes Mitglied des Jockeyclubs geplündert, dass man 4 Personen in der Rue Saint-Denis oder im Faubourg Saint-Germain ermordet hat, dass 10 Diebe in einem Kaffeehaus des Boulevard du Temple verhaftet worden sind, und dennoch bestreiten sie das Vorhandensein von Banditen in der römischen Campagna. Sagen Sie ihnen doch selbst, Herr Graf, dass mich Banditen festgenommen und dass ich ohne ihre edelmütige Vermittlung aller Wahrscheinlichkeit nach heute die ewige Auferstehung in den Katakomben von San Sebastiano zu erwarten hätte, statt ihnen in meinem unwürdigen Häuschen in der Rue de Helder ein Frühstück zu geben.« »Bah«, rief Monte Cristo, »Sie haben mir versprochen, von dieser Kleinigkeit nie zu sprechen.« »Nicht ich, Herr Graf«, entgegnete Morcerf. »Sie verwechseln mich mit einem anderen, dem Sie wahrscheinlich denselben Dienst geleistet haben wie mir. Sprechen wir im Gegenteil davon, ich bitte Sie, denn wenn Sie sich entschließen, hiervon zu reden, so werden Sie mir vielleicht nicht nur das wiederholen, was ich weiß, sondern auch vieles sagen, was ich nicht weiß.« »Es scheint mir aber«, entgegnete der Graf lächelnd, »Sie haben bei dieser ganzen Angelegenheit eine genügend wichtige Rolle gespielt, um ebenso gut wie ich zu wissen, was vorgefallen ist.« »Wollen Sie mir versprechen, wenn ich alles sage, was ich weiß, mir Ihrerseits zu sagen, was ich nicht weiß?« »Das ist nur billig«, antwortete Monte Cristo. »Gut«, sagte Morcerf. »Und sollte es auch auf Kosten meiner Eitelkeit gehen?« »Ich hielt mich 3 Tage lang für den Gegenstand der Liebesblicke einer Maske, die mir als neue Julia oder Poppea erschien, während ich doch in Wahrheit von einer Bäuerin geködert wurde. Ich weiß nur, dass ich, Dummkopf, einen jungen Banditen von 15 bis 16 Jahren mit bartlosem Kinn und von schlankem Wuchs für diese Bäuerin hielt, der im Augenblick, wo ich mir die Freiheit nehmen wollte, einen Kuss auf seine keusche Schulter zu drücken, mir die Pistole vor die Brust setzte und mich mit Hilfe von 7 oder 8 Gefährten in die Katakomben von Sebastiano führte, oder vielmehr schleppte. Hier fand ich einen wissenschaftlich gebildeten Banditenanführer, der Cäsars Kommentar las und sich nur bewogen fühlte, seine Lektüre zu unterbrechen, um mir zu sagen, dass ich, wenn ich am anderen Morgen um 6 Uhr nicht 4.000 Taler in seine Kasse entrichtet hätte, um 7:15 zu leben aufhören würde. Der Brief ist noch in Franzens Händen, von mir unterzeichnet und mit einer Nachschrift von Luigi Vampa versehen. Zweifeln Sie an meinen Worten, so schreibe ich an Franz und lasse die Echtheit der Unterschriften bescheinigen. Das ist alles, was ich weiß. Was ich aber nicht weiß, ist der Umstand, wie es Ihnen gelungen ist, den Banditen so große Achtung einzuflößen. Ich gestehe Ihnen, dass Franz und ich von Bewunderung erfüllt waren.
»Nichts ist einfacher«, antwortete der Graf. »Ich kannte den berüchtigten Vampa seit mehr als 10 Jahren. Als er noch ganz jung und Hirte war, gab er mir eines Tages dafür, dass ich ihm irgendeine Goldmünze schenkte, weil er mir den Weg gezeigt hatte, einen von ihm selbst geschnitzten Dolch, den Sie wohl in meiner Waffensammlung gesehen haben. Später, hatte er nun dieses Vorkommnis vergessen oder hatte er mich nicht erkannt, wollte er mich einmal festnehmen. Es gelang mir aber im Gegenteil, ihn mit einem Dutzend seiner Leute gefangen zu nehmen. Ich konnte Vampa der römischen Justiz ausliefern, die ziemlich rasch zu Werke geht und in seinem Fall sich noch mehr als gewöhnlich beeilt haben würde, aber ich tat es nicht. Ich entließ ihn und die Seinigen.«
»Unter der Bedingung, dass Sie nicht mehr sündigen würden«, sagte der Journalist lachend. »Ich sehe mit Vergnügen, dass Sie Ihr Wort gewissenhaft gehalten haben.« »Nein«, entgegnete Monte Cristo, »unter der einzigen Bedingung, dass Sie mir und den Meinen Achtung erweisen.« »Was ich Ihnen sage, kommt Ihnen vielleicht seltsam vor, meine Herren Sozialisten, Progressisten, Humanisten, aber ich kümmere mich nie um meinen Nächsten. Ich suche nie, die Gesellschaft zu beschützen, die mich nicht beschützt und sich, ich darf es wohl behaupten, im Allgemeinen nur mit mir beschäftigt, um mir zu schaden. Und indem ich sie gering achte und ihnen gegenüber Neutralität beobachte, sind mir die Gesellschaft und mein Nächster das Gleiche schuldig.«
»Das gefällt mir«, rief Chateau Renaud. »Das ist der erste Mensch, den ich ehrlich und geradeaus die Selbstsucht predigen höre. Sehr schön. Bravo, Herr Graf.«
»Es ist wenigstens offenherzig«, bemerkte Morel.
»Doch ich bin überzeugt, der Herr Graf bereut es nicht, dass er einmal von den Grundsätzen abgegangen ist, die er so ebenso unbedingt gegen uns ausgesprochen hat.«
»Wieso bin ich von diesen Grundsätzen abgegangen?« fragte Monte Cristo, der von Zeit zu Zeit Maximilian unwillkürlich so aufmerksam anschaute, dass der junge, kühne Mann schon ein paar Mal die Augen vor dem klaren, durchsichtigen Blick des Grafen niedergeschlagen hatte. »Mir scheint«, antwortete Morel, »indem Sie Herrn von Morcerf, der Ihnen unbekannt war, befreiten, dienten Sie Ihrem Nächsten und der Gesellschaft.«
»Deren schönste Zierde er bildet«, sagte Beauchamp ernst und leerte mit einem Zug ein volles Glas Champagner.
»Herr Graf«, rief Morcerf, »Sie sind gefangen. Sie, einer der schärfsten Logiker, die ich kenne. Und Sie werden sehen, man beweist Ihnen sogleich, dass Sie kein Egoist, sondern ein Philanthrop sind. Ach, Herr Graf, Sie sagen, Sie seien Orientale, Malaie, Indianer, Chinese, Wilder. Sie nennen sich Monte Cristo mit Familiennamen, Symbert, der Seefahrer mit Vornamen, und an dem Tage, wo Sie Paris zum ersten Mal betreten, besitzen Sie bereits das größte Verdienst oder den größten Fehler unserer überschwänglichen Pariser. Das heißt, Sie maßen sich Laster an, die Sie nicht haben, und verbergen die Tugenden, die Sie besitzen.«
»Lieber Vicomte«, sagte Monte Cristo, »ich sehe in allem, was ich gesprochen oder getan, nicht das Geringste, was des Lobes wert wäre, das ich soeben von Ihnen und diesen Herren empfangen habe. Sie waren kein Fremder für mich, da ich Sie kannte, da ich Ihnen 2 Zimmer abgetreten, da ich Ihnen ein Frühstück gegeben, da ich Ihnen meinen Wagen geliehen, da wir miteinander auf dem Corso die vorüberziehenden Masken betrachtet und von einem Fenster der Piazza del Popolo einer Hinrichtung zugeschaut hatten, die einen so gewaltigen Eindruck auf Sie machte, dass Ihnen beinahe übel geworden wäre. Ich frage nun all diese Herren, konnte ich meinen Gast in den Händen der Banditen lassen, wie Sie diese Leute nennen?
Auch hatte ich, als ich sie rettete, wie Sie wissen, einen Hintergedanken. Ich wollte gerne durch sie in die Pariser Salons eingeführt werden, wenn ich nach Frankreich käme. Sie konnten das damals für einen flüchtigen Einfall halten, heute aber sehen Sie, dass es eine ernste Wahrheit ist, der Sie sich unterwerfen müssen, wenn Sie Ihr Wort nicht brechen wollen.